Ja, Torben, jetzt bist du bereit und darfst endlich dein Thema auch vorstellen. Es ist eine etwas ungewohnte Position heute mal am Ende, aber ich muss noch ein paar lobende Worte wiederfinden. Du hast hier einen tollen schriftlichen Artikel vorbereitet, diesmal zu Basics. Und ich bin ganz gespannt, wie du uns jetzt das Podcast rüberbringst.
Ja, bin ich auch gespannt. Also wir haben uns tatsächlich ja immer vorgenommen, dass wir auch Basics für Anfänger behandeln. Und das haben wir in letzter Zeit manchmal so ein bisschen schleifen lassen, weil wir natürlich auch viele Themen behandelt haben, die für uns sehr, sehr spannend sind. Und dann bin ich über Blutdruckmessung gestolpert. Hab gedacht, eigentlich gibt es da eigentlich, da gibt es auch so viel, was man dazu wissen kann.
Ich dachte immer, ich kann das, bis ich
Und
das gelesen habe.
ja, es ist jetzt, glaube ich, nichts grundlegend Neues, aber vielleicht sind doch die ein oder anderen Fun Facts dabei, die man auch für den klinischen Alltag im Hinterkopf behalten darf oder sollte. Erstmal sei gesagt, Blutdruck ist ein Vitalwert. Es ist wahrscheinlich einer der Vitalwerte, die wir am häufigsten messen. Und wie bei jedem Vitalwert neigen wir zur Zahlenkosmetik und versuchen den Wert, also vielleicht auch ist das auch eher so ein Anästhesistending, aber man versucht die Werte möglichst hübsch auf seinem Protokoll und auf dem Monitor aussehen zu lassen.
Unbedingt.
Schauen wir uns also die Blutdruckmessung mal ein bisschen genauer an. Wenn wir im Allgemeinen über Blutdruckmessung reden, meinen wir den Druck im arteriellen Gefäßsystem des großen Kreislaufs. Also der Druck, der durch das Schlagvolumen des linken Ventrikels erzeugt wird und gegen die elastischen Kräfte unserer Gefäße wirkt. Wie die Puste gegen die elastischen Kräfte eines Luftballons. In Deutschland wird der Blutdruck in Millimeter Hg gemessen. Der Blutdruck ist pulsatil, kann jeder mal kurz überprüfen. Der obere Wert, also das Maximum des Drucks, ist die Systole, das Minimum ist die Diastole. Und der eigentliche spannende Wert, und das ist vielleicht nicht jedem klar, ist eigentlich der mittlere arterielle Druck. Also der, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, haut es mir um die Ohren, der Durchschnittsdruck. Der mittlere arterielle Druck ist das Produkt aus dem Herzzeitvolumen und dem peripheren Gefäßwiderstand. Herzzeitvolumen mal peripherer Gefäßwiderstand ist der MAD. Der periphere Gefäßwiderstand wiederum ist abhängig vom Durchmesser unserer Arteriolen und der Viskosität des Blutes, also wie flüssig das Blut ist. Umso höher die Viskosität, umso honighafter ist es.
Oh.
Das heißt, Herzzeitvolumen ist die Blutmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeit von unserem Herzen ausgeworfen wird. Es wird normalerweise als Herzminutenvolumen angegeben und dann also als Minute, als Liter pro Minute. Das Herzminutenvolumen ist also abhängig von unserer Herzfrequenz und unserem Schlagvolumen. Wir benutzen den Blutdruck häufig als Parameter für Organperfusion. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Besonders die blutdruckkritischen Organe, ich denke hier hauptsächlich an Gehirn und Niere, haben eine ausgesprochene Autoregulation und sie regeln in einem gewissen Bereich ihre Durchblutung selbst. Nun ist Organdurchblutung nur sehr aufwendig zu messen und selbst das Herzzeitvolumen bedarf entweder eines Pico oder einer Echokardiografie. Das heißt, es dauert länger und das System ist sehr träge. Also von Beginn der Messung, bis wir einen Wert haben, ist sehr träge. Daher ist der Blutdruck ein durchaus willkommener Näherungswert, besonders in Akutsituationen und im Rettungsdienst und ist auch zur kurzfristigen Therapiesteuerung auf jeden Fall sinnvoll. Das heißt aber, wir sollten den Blutdruck, wie eigentlich jeden Wert, niemals unabhängig von dem Patienten beurteilen. Wir sollten uns immer angucken, passt die Vigilanz zum gemessenen Blutdruck, passt ganz wichtig die Recap-Zeit zum gemessenen Blutdruck, wie ist die Urinproduktion auf Intensivstationen, wie ist das Laktat. Wie ist die zentralvenöse Sättigung, um nur die Sachen zu nennen, die mir beim Brainstorm als erstes einfallen? Gucken wir uns erstmal die nicht-invasiven Blutdruckmessverfahren an. Holen wir ein bisschen aus, bisschen geschichtlich. Der italienische Arzt und jetzt jeder Italiener, der zuhört, es sei mir verziehen, Sapione Rivarocci beschrieb 1896, ein wunderschönes Jahr, zumindest wenn man aus Hannover kommt, die Blutdruckmessung. Er benutzte einen Fahrradschlauch mit einem Quecksilbermanometer. Ihm haben wir es zu verdanken, dass der Blutdruck noch heute mit RR, also Rivarocci, abgekürzt wird und auch immer noch in Millimeter HG gemessen wird. Nikolai Krotkow fand heraus, dass wenn man distal dieser Manschette ein Stethoskop aufsetzt, Töne zu hören sind, wenn der Blutdruck zwischen der Systole und der Diastole liegt. Diese Geräusche werden aufgrund des turbulenten Blutstroms erzeugt. Und auch noch heute Krotkow-Töne genannt. Bis heute ist die Messung nach Krotkow der Goldstandard der nicht-invasiven Blutdruckmessung. Das Messprinzip, wir legen eine dehnbare Manschette um den Arm des Patienten. Die Manschettenbreite sollte 37-50% des Oberarmumfangs betragen. Wir pumpen den in der Manschette befindlichen Kaff auf und tasten parallel den Puls an der Arteria radialis. Wenn dieser nicht mehr tastbar ist, ist die Arteria brachialis komplett okkludiert. Nun legen wir das Stethoskop distal der Manschette auf und lassen den Blutdruck langsam ab. In dem Moment, wo wir die ersten Töne hören, haben wir den systolischen Blutdruck. In dem Moment, wo die Töne nicht mehr zu hören sind, haben wir den diastolischen Blutdruck. Man kann da natürlich auch rein palpatorisch messen, indem man einfach wieder die Arteria radialis tastet und den Druck langsam ablässt. In dem Moment, wo man wieder einen Puls tasten kann, haben wir den systolischen
Blutdruck. Der Klassiker im Rettungsdienst.
Im Rettungsdienst der Klassiker, weil in einem lauten, wackelnden RTW oder neben einer vielbefahrenen Straße auskultatorisch Blutdruck zu messen, ist
schwierig,
nahezu unmöglich. Ihr merkt schon, über diese Methode können wir nur systolischen, diastolischen Blutdruck ermitteln. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der eigentlich interessante Wert ist der MAD, also der mittlere arterielle Druck. Den können wir nicht direkt messen über dieses Verfahren, wir können ihn aber näherungsweise ausrechnen. Die Formel hierfür lautet, die Diastole mal 2 plus die Systole geteilt durch 3 ist der mittlere arterielle Druck.
Kann man auch in diversen Rechner-Apps, sonst wenn man das gerne möchte.
Ja, im Endeffekt muss man ehrlich sagen, wenn man häufig mit Blutdruckwerten umgeht und auch den MAD mit angezeigt kriegt, hat man einfach ein Gefühl dafür, ja,
wo man sich so bewegt.
Wo liegt der ungefähr? Fehlerquellen. Das System ist relativ narrensicher, aber so ein paar Fehlerquellen sollte man kennen. Ja, die falsche Manschettengröße ist dort ganz, ganz wichtig. Ist die Manschette zu groß, messen wir einen zu niedrigen Blutdruck. Das ist besonders bei Kindern wichtig. Ist die Manschette zu klein, messen wir zu hohen Blutdruck. Das ist besonders bei adipösen Leuten wichtig.
Auch eine beliebte Staatsexamensfrage.
Ja, das stimmt. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Manschette in der Mitte des Oberarms liegt. Besonders wenn sie zu tief liegt, kann der Kaff auf dem Olecranon aufliegen. Knochen lässt sich nur selten von Luft komprimieren und dadurch wird natürlich auch die Arterie nicht komprimiert. Und wir haben einen deutlich zu hoch gemessenen Druck. Jetzt müssen wir noch ein bisschen abstrakter werden. Natürlich auch, wenn wir im Oberarm messen, sind theoretisch hydrostatische Kräfte am Wirken. Der Kaff gehört bei einer exakten Messung immer auf Höhe des Atriums, des rechten Atriums. Sitzt der Kaff zu niedrig, messen wir zu hohe Werte. Sitzt der Kaff zu hoch, beziehungsweise der ganze Oberarm liegt zu hoch, messen wir zu niedrige Werte. Untersuchungen in Narkose zeigen, dass ein Höhenunterschied von 10 cm einen Blutdruckunterschied von 7,6 mm Hg ausmacht. Rechnen wir das mal kurz durch. Der MAD bei einem Patienten ist 65. Eigentlich ganz gut, zwischen 60 und 80 ist das, was wir erreichen wollen. Wir haben eine Beach-Chair-Lagerung im OP, für alle, die das aus dem OP nicht kennen. Der Patient sitzt wie so in einem Liegestuhl. Die Manschette ist an unserem Oberarm angebracht. Der Kopf ist 30 cm darüber. Das heißt, pro 10 Zentimeter 7,6 mm Hg. 3 mal 7,6 sind 22,8 mm Hg Unterschied. Das heißt, der auf Herzhöhe gemessene MAD von 65, davon kommt im Kopf nur ein MAD von 42,2 an. Mhm. Damit liegt er außerhalb des Autoregulationsbereichs des Gehirns, was zwischen 50 und 150 liegt. Und in Narkose besteht damit die Gefahr der zerebralen Hypoxie. Natürlich bezieht sich diese Rechnung nur auf Patienten in Vollnarkose, wo die normale Orthostase-Reaktion nicht mehr gegeben ist. Auf normal ansprechbare Patienten trifft das so nicht zu. Mhm. Ein weiteres Problem ist, wenn man den Druck zu schnell ablässt. Das kommt natürlich, führt natürlich zu Messungenauigkeiten. Kommen wir zu dem, was wir eigentlich mittlerweile viel häufiger machen. Weil wer will schon die ganze Zeit per Hand Blutdruck messen? Wir haben eine automatische Manschette und diese misst mittels Oszillometrie, also die oszillometrischen Verfahren. Wie ist das Messprinzip des Ganzen? Wie bei der manuellen Messung wird eine Manschette mit einem Kaff um eine komprimierbare Extremität gelegt und in diesem Fall mit einem Gerät, also unserem Patientenmonitor, verbunden. Wie ihr euch denken könnt, wird die Manschettenfüllung von einem Computer gesteuert, der Fülldruck der Manschette wird gemessen und für den Computer in verständliche Nullen und Einsen umgerechnet. Die Pulsationen der Arterie führen zu einer Druckerhöhung in der Manschette bzw. im Kaff. Diese Oszillationen haben eine kleine Amplitude, können aber vom Computer gemessen werden. Im Bereich des Maximums der Amplitude hat der Computer unseren MAD. Aus diesem MAD ermittelt der Computer mittels eines Algorithmuses die Systole und die Diastole. Das heißt, anders als zur konventionellen Messung wird hier der MRD direkt gemessen und die Systole und Diastole errechnet. Das führt zu einem Problem der oszillometrischen Messung. Die Algorithmen, wo durch die Systole und Diastole ermittelt werden, sind herstellerspezifisch und nicht frei einsehbar. Das heißt leider, dass die Blutdruckwerte herstellerspezifisch stark variieren können. Außerdem wurden diese Algorithmen meist bei normotensiven Patienten entwickelt. Das heißt, wir haben erhebliche Abweichungen in pathologischen Bereichen, also sehr hohen und sehr niedrigen Blutdruckwerten, was zu einer Untertherapie führen kann. Eine weitere Fehlerquelle sind unruhige Patienten, Chirurgen, die an den Armen wackeln.
Kommt ja so gut wie nie vor.
Oder der wackelnde RTW, die dem Computer natürlich Oszillationen vorgaukeln, die gar nicht da sind und dadurch kommt es zu Fehlmessungen. Bei längeren Messzyklen, vor allem bei hohen Blutdruckwerten, kann es zu Druckstellen und petechialen Einblutungen kommen. Der Vorteil gegenüber manuellen Messungen ist, dass die Messung auch am Unterschenkel oder am Unterarm möglich ist. Jeder Hersteller wird jetzt sagen, dass dies offiziell nicht empfohlen wird. Man kann aber sagen, dass gerade wenn der Oberarm nicht zugänglich ist, das eine echte Alternative darstellt, um zumindest einen Eindruck über die Kreislaufsituation des Patienten zu kriegen. Ob diese Werte so belastbar sind wie am Oberarm, sei natürlich dahingestellt. Hier, besonders wenn man nicht am Oberarm misst, bitte auf die Lage der Extremität beachten. Liegt die Manschette oberhalb des Atriums, sind die Werte zu niedrig. Liegt die Manschette zum Beispiel im Unterschenkel deutlich unterhalb des rechten Atriums, sind die Werte zu hoch. Das muss man einfach im Kopf mit einberechnen. Ja. Kommen wir zum letzten, aber durchaus großen Feld.
Eins meiner Lieblingsthemen.
Die invasive Blutdruckmessung. Im Krankenhaus bekommen kritisch kranken Patienten eine Arterie. Das heißt, wir legen einen Plastikschlauch in eine für uns zugängliche Arterie. Durchaus beliebt in diesem Zusammenhang ist die Arteria radialis und die femoralis, aber im Endeffekt ist jede Arterie denkbar, die, und das ist ein mehr oder weniger ein freies Zitat nach House of God, mit einer langen Nadel und einem starken Arm erreichbar ist. Die Pulswelle aus der Arterie wird über den Katheter auf ein mit Flüssigkeit gefülltes Schlauchsystem übergeleitet. An dieses Schlauchsystem ist ein sogenannter Druckwandler angeschlossen, auch Transducer genannt. Im Druckwandler sitzt eine dehnbare Membran, die durch die Pulswelle ihre Form verändert. Durch diese Verformung kommt es zur Änderung der elektrischen Widerstände und jetzt geht's in die Physik. Und der Computer kann den Druck ermitteln.
A Quadrat plus B Quadrat durch C Quadrat.
Ja, ich glaube, es ist ein Tick komplizierter. Es entsteht auf unserem Monitor auf jeden Fall eine wunderschöne rote Kurve, nach der wir sekundengenau den Blutdruck ablesen können. In dem Fall Systole, Diastole und den MAD. Ja.
Sehr nett und sehr praktisch.
Sehr, sehr nett und sehr praktisch. Der Computer bildet hierbei übrigens das Integral. Und wenn das Integral aus dem oberen Teil der Kurve gleich dem Integral aus dem unteren Teil der Kurve ist, hat er den mittleren arteriellen Druck. Wir müssen unserem Computer aber noch beibringen, was denn der Nulldruck ist, also was der Atmosphärendruck ist. Dafür öffnen wir unseren Druckwandler einmal zur Atmosphäre und drücken auf unserem Computer die Taste mit dem wunderschönen Wort Nullabgleich.
Oder ABP0.
Ja, oder ABP0, stimmt. Meistens ertönt nach einem erfolgreichen Nullabgleich ein Ton. Und ab dem Moment weiß der Computer, wie sich Atmosphärendruck anfühlt.
Ein fühlender Computer.
Kommen wir zur Blutdruckkurve, die sich dort zeigt. Die Form und die Amplitude der Kurve werden von dem ausgeworfenen Volumen und den Wandeigenschaften der Gefäße, also dem peripheren Widerstand, bestimmt. Durch das Schließen der Aortenklappe haben wir noch eine Inzisur im oberen Teil der Kurve. Je proximaler die Kanüle im Körper liegt, desto früher und deutlicher ist die Einkerbung zu sehen. Je distaler, desto später und abgeflachter. Bei der Arterie ist sie manchmal fast gar nicht zu sehen. Also bei der Arteria radialis ist sie manchmal fast gar nicht zu sehen. Jetzt ist es durchaus wichtig zu verstehen, dass Druck nicht Fluss bedeutet. Bei der Kurve, die wir auf unserem Monitor sehen, handelt es sich um eine Druckkurve. Der Fluss, also der Blutfluss, fällt nach einem Peak in der Mitte der Diastole quasi senkrecht auf Null ab. Das jeder, der schon mal eine Nadel in eine Arterie gesteckt hat, kann gut sehen, dass es rausspritzt und danach einmal komplett abebbt, der Blutfluss. Ja. Mhm. Das heißt, mit dem Schluss der Aortenklappe liegt auch kein Volumenfluss mehr vor. Ja, es ist nur noch Druck im System vorhanden. So schön dieses System auch ist, es gibt auch hier Fehlerquellen, die man einfach kennen muss. Die Position des Druckwandlers ist genauso wichtig wie die Position des Cuffs bei der nichtinvasiven Messung. Der Druckwandler sollte auf Höhe des rechten Atriums sein. Auch hier beeinflusst sonst der hydrostatische Druck die vom Computer ausgegebenen Werte. Und auch hier beträgt die Abweichung 7,5 mm Hg pro 10 cm. Die Beispielrechnung möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber auch das kann zu massiven Fehleinschätzungen führen.
Definitiv.
Wichtig ist jetzt noch, dass dieser Druckwandler häufig ja nicht am Patienten befestigt ist, sondern an einem Infusionsständer und oder neben dem Patientenbett. Wenn wir nun mittels Fernbedienung im OP die Höhe des Patienten verändern, können wir damit auch den MAD verändern.
Das ist extrem praktisch.
Das ist extrem praktisch, wenn die Chirurgen Blutdruckwerte haben möchten. Nein.
Wir müssen den Tisch erstmal etwas höher machen.
Das sollte man nur bedenken und gegebenenfalls, wenn eine Lageänderung am Patienten durchgeführt wird, auch die Höhe des Druckwandlers ändern. Ein weiter wichtiger Parameter ist die Dämpfung des Systems. Das ist so ein bisschen abstrakter. Ein typisches Phänomen ist die Überdämpfung. Durch Trompen oder Luftblasen in dem Schlauchsystem kommt es zum Abflachen der Blutdruckkurve. Das Gegenteil davon ist die Unterdämpfung. Hier sind Schleuderzacken zu erkennen. Die Unterdämpfung kommt typischerweise vor, wenn das Schlauchsystem zu steif ist. Sie wird meistens herausgerechnet von den Rechnern, aber wir sollten trotzdem auch heutzutage darauf achten, dass keine unnötigen Drei-Wege-Hähne oder so in dieses Schlauchsystem
integriert werden.
Überprüfen können wir das Ganze, indem wir die sogenannte Fast-Flush-Methode durchführen. Ist ein tolles englisches Wort für was ganz Einfaches. Wir haben eine Druckmanschette mit einem Nazelbeutel an unserem System angeschlossen und mittels eines Spülventils geben wir mit 300 mm Hg Nazel durch die Arterie. Bei einer korrekt gedämpften Kurve kommt es danach zu einem ganz kurzen Nachschleudern, bis wieder die normale Kurve erzeugt. Bei dem unterdämpften System kommt es danach zu den genannten Schleuderzacken. Bei einem überdämpften System kommt es danach zu gar keinem Nachpendeln und die Kurve geht gleich weiter, ist meistens auch abgeflacht. In meinem Artikel habe ich versucht, einige Schemen von Blutdruckkurven zu skizzieren. Und bitte.
Schemata.
Schemata? Ja, Schemata.
Entschuldigung.
Nein, du hast absolut recht. Bitte seht mir meine mangelnden Zeichenkünste nach. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Außerdem ist für die Interpretation der Werte durchaus relevant, in welcher Arterie die Kanüle steckt. Pauschal gilt, je peripherer die Kanüle, desto höher der systolische Blutdruck. Das heißt auch, je zentraler, je niedriger der systolische Blutdruck. Auf den MRD sollte sich das beim gesunden Patienten nicht auswirken. Das heißt, am besten auch den MRD zur Interpretation benutzen. Im Rahmen von hohen und beziehungsweise exzessiven Katecholamindosierungen kann es ebenfalls in der Peripherie zu Fehlmessungen kommen, weil die Arterie einfach kontrahiert und damit keine ordentliche Messung mehr zulässt. In diesem Fall, wenn man die Patienten dann weiter am Leben erhalten will, sollte man über einen Katheter einer Femoralis nachdenken, weil das, denke ich, der am wenigsten anfällige Ort ist. Komplikationen. Überall, wo man einen Plastikschlauch reinsteckt, können Komplikationen auftreten. Neben Infektionen oder Blutungen ist hier hauptsächlich ein Thrombus und ein Verschluss der Arterie zu denken. Diese Komplikationen sind allerdings extrem selten. Shear et al. Fand bei 19.000 Kanulierungen der Arteria radialis zwar in fast 20% der Fälle einen temporären Verschluss der kompletten Arterie, aber nur in 0,09% der Fälle kam es wirklich zu ischämischen Komplikationen. Daraufhin weiter, in der Uni habe ich noch gelernt, man muss, bevor man eine Arterie punktiert, den Ellentest durchführen. Aus meiner Sicht, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ist das Quatsch.
Aus meiner Sicht auch, sind wir schon so zweit.
Vaglihimi et al. Hat dies im Rahmen von transradialen Herzkatheteruntersuchungen, da ist die Schleuse durchaus größer als das, was wir zur arteriellen Messung nutzen, untersucht. Er fand keinen Unterschied in den Komplikationen, egal ob der Ellentest positiv oder negativ war. Also es gab Komplikationen, aber das war komplett unabhängig davon, ob er vorher einen positiven oder negativen Ellentest hatte. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass die wenigsten Patienten so einen erneuten Schlauch oder einen weiteren Schlauch in ihrem Körper als angenehm empfinden. Deswegen sollten wir die Messung nur auf Patienten beschränken, die das auch wirklich brauchen. Vorteile des Ganzen. Durch die invasive Blutdruckmessung haben wir quasi eine Echtzeitüberwachung. Während wir mit der Manschette ja nur maximal einmal pro Minute und das empfinden wache Patienten schon als sehr unangenehm, können wir mit der invasiven Messung haben wir immer einen aktuellen Blutdruckwert, sekundengenau. Meidert et al. Fand auch heraus, dass wir dadurch einen stabileren Blutdruck im Anästhesie-Setting haben, weil man einfach schneller reagieren kann.
Logisch.
In seiner Studie beantwortete er allerdings nicht die Frage, ob das Outcome relevant ist. Ein weiterer Vorteil, den Johannes und ich zu schätzen wissen, ist, dass man relativ einfach eine BGA abnehmen kann.
Ich bin ja ein fauler Mensch, ich steche ja nicht gerne.
Und dadurch kriegt man ganz, ganz viele nützliche Informationen. Aber das ist mal ein ganz eigenes Thema, die Interpretation der BGA.
Ja, das sollten wir vielleicht auch nochmal als Basics machen.
Ja, und ein weiterer Vorteil, den ich gerade im OP viel nutze, ist die Schlagvolumenvarianz. Oder wie unsere Oberärztin sagt, das Up and Down. wenn man sich eine arterielle Kurve anguckt, dann kommt es bei manchen Patienten zu so, ich sag jetzt mal, einer Berg- und Talfahrt oder so Undulationen in der Kurve.
Ja, die, ja.
Ja?
Ist schon so.
Bei beatmeten Patienten kann man hier raus Rückschlüsse auf den Volumenstatus ziehen. Vereinfacht gesagt, kommt es unter maschineller Beatmung ja zu einer Umkehr der Drücke im Thorax. Also wir haben einen positiven Druck bei der Inspiration und dann wir haben einen negativen Druck bei der einen niedrigen Druck bei der Expiration. Es kommt daher in der Expiration zu einem vermehrten venösen Rückstrom zum Herzen und zu einer erhöhten Vorlast. Dies führt, Frank Starling Ahoy, zu einem vermehrten Schlagvolumen. In der Inspiration haben wir den gegenteiligen Effekt. Wir haben weniger Vorlast und wir haben weniger Schlagvolumen. Dies führt zu dem beschriebenen An- und Abschwellen bzw. Up and Down der arteriellen Kurve, der sogenannten Schlagvolumenvarianz. Je weniger Vorlast, desto stärker ist dieser Effekt nämlich ausgeprägt. Und desto ausgeprägter ist das Up and Down. Wenn wir dieses Phänomen also beim beatmeten Patienten sehen, sollten wir über eine Volumengabe nachdenken. Das ist eine reine Abschätzung. Das ist keine genaue Messung, will ich nochmal dazu sagen. Ja?
Ja, es ist sicherlich nicht mit einem Pico gleichzusetzen, sondern mit einer Echokardiographie oder so, ja. Aber es ist ein guter Indikator, so kann man es, glaube ich, sagen, oder?
Genau. Ja, das war mein Basic zur Blutdruckmessung.
Ja, Torben, vielen Dank für diese Zusammenfassung deines tollen Artikels. Ich würde sagen, der Podcast im Januar 2020 war extrem physiologielastig.
Ja, das stimmt.
Also wir gratulieren allen, die es hierhin durchgehalten haben. Wir hoffen, ihr konntet trotzdem was Spannendes mitnehmen. Gebt uns Feedback, sagt uns, was wir besser machen können, was wir für Themen, wenn ihr spezielle Themenvorschläge habt, ihr habt ja gesehen, jetzt ARDS, diesmal war ja auch ein Wunsch der Kollegen. Ich habe auch schon andere Wünsche bekommen, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns über jeden Vorschlag und versuchen das umzusetzen, wenn es möglich ist.
Wenn wir auch nur so ein bisschen denken, dass wir da fundiert drüber reden können. Es gibt genau. So ein paar Themen, wenn man wirklich so das Gefühl hat, man hat gar keine Ahnung von.
Dann lassen wir es eigentlich auch dann ganz sein.
Ja.
Bewertet uns bitte bei Spotify und bei iTunes, wo ihr uns auch hören könnt. Das würde uns sehr freuen. Und dann gibt's noch einen kleinen Hinweis an die Titriert-Hörer. Wir haben jetzt mehrfach schon das Feedback bekommen, ja, warum die Titriert-Folgen keinen neuen Inhalt bringen.
Beziehungsweise, warum sie so zeitlich so verzögert rauskommen.
Das liegt an Johannes.
darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass die Titriert-Version ja quasi nur die einzelnen Kapitel der Hauptfolge sind herausgeschnitten.
Genau.
Und das ist machen wir als Service für euch, aber bleiben wir ehrlich, darauf liegt dann meistens nicht unser Fokus. Und wenn dann auf der Arbeit viel zu tun ist,
dann fällt das oft mal hinten runter und wir sind meistens schon in der Vorbereitung der anderen Folge und dann macht man irgendwie nebenbei, schneidet man nochmal schnell, dann titriert zusammen, also die Hauptfolge im Prinzip auseinander. Deshalb gibt es keinen neuen Inhalt. Und die Shownotes findet man bisher zumindest regelhaft in den
Hauptfolgen.
Wir überlegen das jetzt auch noch anzupassen. Das wäre nochmal zusätzliche Arbeit für uns, aber Titriert ist einfach nur ein zusätzlicher Service. Und wer die Hauptfolge gehört hat, das loben wir sehr, wenn er das noch zum zweiten Mal hört, aber er generiert keinen Benefit.
Genau.
In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Pin up dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.